Guten Morgen, oben hier im Saal. Freut mich, dass doch so viele hier sind. Euch auch, guten Morgen. Erstmal Entschuldigung, Willi, dass ich dich mit der Textauswahl so vor Herausforderungen gestellt habe jetzt, weil der Text, über den ich heute sprechen will, hat auf den ersten Blick wenig mit Weihnachten zu tun, wenn man das so vielleicht im weiteren Sinn, aber zuerst mal könnte man es nicht vermuten. Und der Text, von dem ich spreche wird, steht im 1. Johannesbrief. Und zur kurzen Einleitung möchte ich euch dazu Geschichte erzählen. Ihr kennt ja so die Weihnachtszeit, jedenfalls war es damals bei uns daheim früher so, dass man in der Weihnachtszeit, vielleicht ist es ja heute noch so, dass man da die Eisenbahn aufgebaut hat, die wurde ganz ja verstaubt im Keller lag, die hat man dann rausgeholt, zusammengesteckt und das Ganze. Deswegen mal vielleicht, ja, so nostalgische Erinnerungen bei manchen. Aber das hat auch alles was mit dem 1. Johannesbrief zu tun, wo ich erstmal was erzählen will. Ein junger Mann besucht seine zukünftigen, sehr reichen Schwiegereltern und möchte um die Hand der Tochter anhalten. Als er sein Anliegen vorbringt, sprudeln die Worte nur so aus ihm heraus. Er sagt, ich spüre einen Zug zu ihrer Tochter, der so stark ist, dass ich mich dem nicht entziehen kann. Der zukünftige Schwiegervater legt den jungen Mann beruhigend die Hand auf die Schulter und fragt ihn, meine Sie mit diesem Zug, der Sie zu meiner Tochter zieht, einen Güterzug oder einen Personenzug? Das ist kurz zur Einleitung. Wenn wir über unsere Beziehung zu Jesus Christus ins Schwärmen kommen und Zeugnis von dieser Beziehung geben, ist Jesus dann für uns ein Güterzug, der uns mit allem beliefert oder beliefern soll, was wir zum Leben brauchen? Oder ist diese Beziehung mit einem Personenzug vergleichbar, der uns einlädt, uns zu Jesus und seiner Gemeinde zu setzen? Und in der Gemeinschaft dem großen Ziel entgegenzureisen. Der erste Johannesbrief bringt seinen Empfängern den Glauben an Jesus Christus als Personenzug nahe. Die Gemeinschaft mit Jesus und seinen Nachfolgerinnen oder Nachfolger ist das Entscheidende. Nicht das, was der Einzelne aus seiner Beziehung zu Jesus Christus rausziehen soll. Welche Güter man abgreifen kann. Und für den Schreiber des ersten Johannesbriefs geht es um die Echtheit des Glaubens, die sich in der Auswirkung zeigt, ob wir wirklich im Personenzug mit Jesus sitzen oder mit seiner Gemeinde sitzen. Und es ist ja manchmal sehr interessant, wenn man jetzt vorstellen würde, man könnte sich in so einen Zug reinsitzen und man könnte mit dem, was jetzt noch nicht geht, ins Weltall reisen, dann wäre der Blick quasi sowas, was ihr jetzt gerade hinter mir seht oder ihr links oder rechts über mir, ich weiß gar nicht, neben dran in der PowerPoint-Folie. Wir sind Teil von der Welt, von Weltall aus gesehen. Und es ist schon erhabenes Gefühl, diese Planeten aus der Ferne zu betrachten. Welchen Vorrecht ist es eigentlich, das erleben zu können? Ich mit meiner Höhe und Flugangst werde das wohl nie in den Genuss kommen, das zu machen. Aber ich darf mich über solche Bilder freuen. Und rein vom Betrachtungswinkel hat man als Christ ja manchmal so ein zwiespältiges Verhältnis zu der Welt. Auf der einen Seite will man sich nicht auf die Welt einlassen, auf der anderen Seite weiß man auch nicht genau, wo beginnt eigentlich die Welt. Ist es eigentlich schon gefährlich, wenn ich eins dieser interessanten Wochenendprospekte von den Baumärkten oder so aufschlage und ich dort ein Werkzeug abgebildet finde, das ich ganz toll finde? Bin ich der Welt schon verfallen, wenn ich den Leuten das Haus zeige, das gerade am Bauen bin? Ist es um mich geschehen, wenn ich Erfolg in der Arbeit habe oder ich mich auf die Ferien freue? Wann überschreite ich die imaginäre Grenze? Wo beginnt es sich hingeben an diese Welt, das nicht passt als Leben als Christ? Und Johannes hat im 1. Johannesbrief ein ganz klares Bild vor Augen, wenn er schreibt, und ich habe euch den Text mitgebracht, gerade mal hier noch geschaut, wie groß der überhaupt ist. Ah ja, das könnte reichen. Ich lese mal vor. Liebt nicht die Welt und auch nicht, was zu ihr gehört. Wer die Welt lieb hat, hat keinen Platz für die Liebe zum Vater. Denn nichts von dem, was in der Welt ist, kommt vom Vater. Die Gier des eigenwilligen Menschen, seine begehrlichen Blicke, sein Prahlen mit Besitz und Macht, das alles gehört zur Welt. Und die Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Und ich weiß nicht, so ein typischer Satz, ob es euch auch so geht, aber wenn ich so einen Text lese, dann kommt manchmal eben so in mir so kleine Revolte hoch, wo ich denke, ich sehe den Text und nebenher rattern dann verschiedene Argumente runter, wo ich sage, hey, kann das überhaupt sein, wie es da steht? Und ich möchte euch mal mitnehmen, was so Gedanke bei mir da rüberkommen, wenn ich so einen Text lese. Ein Gedanke war zum Beispiel, was ist eigentlich mit meiner Freiheit als Christ? Das heißt doch nicht umsonst im Korintherbrief, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Muss ich mich denn so einschränken lassen, wie es hier steht? Keine Liebe zur Welt? Dabei ist mir aber erst später bewusst geworden, dass mir die Freiheit durch Gott zugesprochen wird. Ich muss mir sie deswegen auch nicht mühsam erkämpfen. Jesus ist kein Diktator, der seine Untertanen unterdrückt, ausspioniert oder bevormundet. Vielmehr ist er ein Gott, der die Freiheit des Menschen achtet und ihnen treu ist. Und was am wichtigsten ist, er gibt uns die Möglichkeit, ihm aus freien Stücke uns Vertrauen zu geben. Durch die Bindung an Gott entsteht Freiheit. In einer Hochzeitspredigt hat es ein Pfarrer mal folgenden Vergleich gezogen. Ein Skistiefel, also die Sportart, die man wahrscheinlich 2021 oder 2020 nicht mehr ausführen kann, bin ich mal gespannt, engt meine Bewegungsfreiheit zunächst ein. Aber mit einem Skistiefel kann ich sicher die schönste Skiabfahrt erleben, die man sich vorstellen kann. Und so kann etwas, was mich zunächst vermutlich einengt, mir zur größtmöglichen Freiheit verhelfen. Weil wahre Freiheit oder echte Freiheit habe ich eigentlich nur in einer festen Bindung. Und unfrei oder eingeschränkt sind wir eher dann, wenn wir uns dem Diktat dieser Welt unterwerfen. Und zum Beispiel nach immer mehr Geld, nach immer mehr Macht oder nach immer mehr Ruhm streben. Aber durch diese feste Bindung kann ich meine Prioritäten anders setzen und bin dadurch frei zu geben und für andere da zu sein. Ja, soweit zu meinem Gedankengebäude. Aber mir ist da noch ein weiterer Gedanke durchs Hirn geschossen. Und haben wir heute auch schon gehört und letzte Woche in der Predigt vom Michael auch. Wie war das nochmal in der Bergpredigt? Da heißt es, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Wie soll ich bitteschön Salz und Licht sein, wenn ich keinen Kontakt mit der Welt haben soll? Da ist die Frage, was ist die Funktion als Salz? Die Funktion ist, wenn Leute unser Leben sehen, wenn sie sehen, was wir tun und was wir nicht tun. Wenn sie hören, was mir sage und was mir nicht sage, dann sollen sie einen Durst nach Gott spüren, den nur eine Begegnung mit Jesus Christus löschen kann. Was ist unsere Funktion als Licht? Wir geben Führung. Wir können den Weg weisen. Den Weg, den die meisten erkennen, den Weg zum inneren Frieden. Der Weg zur Versöhnung mit Gott. Und dieser Weg ist das Wichtigste, was die Menschen um uns herum brauchen können. Und das Schöne ist, dass ich nicht mit dieser Welt mitziehen muss, um darin Salz und Licht zu sein, sondern es wirkt auch passiv. Durch meine natürliche Verbindung zu Gott, die ich lebe. Und ich weiß, es ist oft nicht leicht, denn es heißt, dass wir eben nicht alles mitmachen können, was die Welt tut. Dass wir nicht überall mit hingehen können und dass wir manchmal deutlich sagen müssen und dadurch manchmal auch unangenehm auffallen. Aber wenn wir Christen dazu nicht bereit sind, wer soll es sonst tun? Und mein letzter Gedanke zu dem ganzen Themenkomplex. Und zwar die drei Verse im Kontext zu Johannes 3, Vers 16 zu verstehen. Und ich lese euch Johannes 3, 16 kurz mal vor. Denn so hat Gott die Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Meine Frage, wenn Gott die Welt geliebt hat, warum sollen wir als seine Diener die Welt nicht lieben? Ist es nicht ein totaler Widerspruch? Man muss hier klarstellen, Gott hat sich nicht in die Welt verliebt, sodass er sich mit ihr solidarisch erklärt hätte. Er liebt die Welt nicht in dem Sinn, dass er die Gottlosigkeit sich aneignen würde. Gott liebte die Welt, indem er seinen eigenen Sohn gab. Gott opferte sich für die Welt und er verliebte sich nicht in die Welt. Seine Liebe heißt, dass er die Welt von dem, was sie bestimmt, vom gottlosen Leben befreit. Vielleicht ist an der Stelle auch nochmal sinnvoll, auf den Begriff Welt einzugehen. Was ist eigentlich mit Welt gemeint? Zum einen ist damit gemeint die ganze Schöpfung, die ganze existierende Erde, der Kosmos, die Weltordnung und zum anderen die Menschen insgesamt, die Gott und den Christen oder uns Christen feindlich gegenüberstehen. Und im Hintergrund von all dem wird klar, was in Johannes 3, Vers 16 gemeint ist, dass Gott die Menschen, die ohne ihn leben, so sehr geliebt hat, dass er etwas unternommen hat, um die zerbrochene Beziehung zwischen Menschen und ihm wiederherzustellen. Und in diesem Zusammenhang hat der Satz, den wir als zweites hier hinter auf der Folie wenn wir den lesen. Wer die Welt liebt, hat keinen Platz für die Liebe zum Vater. Gottes Liebe und die Liebe zur Welt vertragen sich nicht. Denn was ich liebe, so ist es jedenfalls bei mir, das will ich, das suche ich, dem diene ich, dem ergebe ich mich. Und wie es in Matthäus 6, Vers 24 heißt, niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Die Welt ist der Herrschafts- und der Machtbereich des Herrn dieser Welt, das ist der Teufel. Er richtet seine Herrschaft über diese Welt auf und versklavt die Menschen in ihre Sünde. Wer diese Welt liebt, der gehört dem Herrn dieser Welt und unterliegt damit dem Urteil, die Liebe des Vaters ist nicht in ihm. Wer sich der Welt zuwendet, in dem kann sich Gottes Liebe nicht ausgestalten und der wird auch Gott nicht lieben. Und damit ist kein Gefühl gemeint, sondern eine Lebenshaltung, ein Ich will, etwas, was mir ohne und gegen Gott einfach wichtig ist. Etwas, für das ich meine ganze Kraft, meine ganze Zeit und meine ganze Mühe einsetze. Aber es ist auch nicht so einfach, sich den Einfluss dieser Welt zu entziehen. Man kann zwar die Berührungspunkte reduzieren, aber trotzdem ist man permanent und zwangsläufig der Welt ausgesetzt. Und da wir nicht nur am Sonntag Christen sind, wird unser Leben, unser Status als Errettete oder Herausgerufene sehr oft zu Spannungen führen. Und diese Spannungen werden durch Jesus folgendermaßen beschrieben. Die stehen in Johannes 15, Vers 19. Ich weiß, heute ist es wie so schwer, weil manchmal heißt es 1. Johannes, manchmal heißt es Johannes. Also jetzt geht es ums Johannesevangelium. Johannes 15, Vers 19. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Aber was hat uns die Welt überhaupt zu bieten? Was können wir von der Welt überhaupt erwarten? Und das können wir hier in Vers 16, also im weiterfolgenden Vers lesen. Da gibt es drei Punkte. Da heißt zum einen, die Gier des eigenwilligen Menschen, seine begehrlichen Blicke, sein Prahlen mit Besitz und Macht. Die Gier ist der Wunsch zu haben, der Wunsch für sich selbst Dinge zu besitzen, die uns selbst dienen. Die begehrliche Blicke ist der Wunsch zu sehen, ob mit der natürlichen Auge oder mit dem Auge des Herzens, als die Dinge, die uns eigentlich Vergnügen bereiten. Und das Dritte, das Prahlen mit Besitz und Macht, ist das Verlangen, sich selbst darzustellen und zu verherrlichen. Der gemeinsame Nenner dieser drei Sachen ist eigentlich der materielle Sinn. Und verglichen mit ähnlich lautenden Bibelstellen können wir die drei Begriffe ersetzen mit Habgier, Geiz und Protz. Und diese Eigenschaften widersprechen eigentlich der Gemeinschaft mit Jesus. Wenn in der Gemeinde Habgier herrscht, einer sich auf Kosten der anderen bereichern will, kann von Liebe und Achtung nicht mehr gesprochen werden. Wenn man geizig miteinander umgeht, das heißt, dass man an der Gemeinschaft mehr spart als am persönlichen Lebensstil, ist die Beziehung zu Jesus Christus in Schieflage geraten. Und wenn man schöne Dinge nur deshalb im Gottesdienst ausführt, damit andere sie um ihren Preis bewundern, ist man eindeutig auf der falschen Veranstaltung. Das Interessante, was ich in dem Abschnitt fand, ist nun, dass Johannes dies zur Gemeinde sagt. Er sagt nicht, achte darauf, dass die anderen die Welt nicht lieben, sondern er sagt, liebt nicht die Welt. Das zeigt doch, dass es für die Gemeinde nicht selbstverständlich war, sich von den Begierden einfach fernzuhalten. Die Welt hat wirklich vieles, was uns anziehen könnte. Und besonders in unsere Tage, wo wir fast unbeschränkte Möglichkeiten und Freiheiten besitzen, wo Normen und Sitte zerfallen und sich immer weiter auflösen. Wir leben in einer Welt, wo wir auch sehr viel genießen dürfen und auch können. Aber wir sind permanente Gefahr ausgesetzt, dass es uns zum Götze werden kann. Weil nicht alles, was wünschenswert und verlockend erscheint, uns einfach gut tut. Weil vieles, was auf den ersten Blick als erstrebenswert erscheint, entpuppt sich, wenn man es erreicht hat, eigentlich als unbefriedigend. Und nach der Erfüllung der Sehnsucht folgt dann der Rausch, der dann wieder zur nächsten Begierde führt. Und in diesem Suchttaumel kann nie befriedigt werden. Man ist und bleibt wer. Lassen wir uns von den Versprechungen dieser Welt nicht täuschen. Sie bringen uns nicht das, was sie verheißen. Weltlichkeit ist die Liebe zu vergänglichen. Unser Herz kann jedoch niemals allein diesen Dingen oder an diese Dinge Befriedigung finden. In einem Gedicht von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, das heißt, was ist die Welt, fasst er es treffenderweise folgendermaßen zusammen. Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen? Was ist die Welt und ihre ganze Pracht? Ein schnöder Schein in kurz gefassten Grenzen, ein schneller Blitz bei schwarz gewölbter Nacht, ein buntes Feld, da Kummerdisteln grün, ein schönes Spital, so voller Krankheit steckt, ein Sklavenhaus, da alle Menschen dienen, ein faules Grab, so Alabaster deckt. Komm, Seele, komm und lerne weiterschauen, als sich erstreckt der Zirkel dieser Welt. Streich ab von dir derselben kurzen Prangen, halt ihre Lust für eine schwere Last. So wirst du leicht in diesen Port gelangen, der Ewigkeit und Schönheit sich umfasst. Der Grund, warum wir die Welt nicht lieben sollen, ist eigentlich ziemlich einfach und einleuchtend. Ich habe den Sticker, oder es ist ein Sticker von den Fridays for Future Bewegung. Ich fand den ziemlich passend, weil da steht drüber, there is no Planet B. Das heißt, es gibt keine zweite Erde, wo man vom Umweltgesichtspunkt her, wo die man ausbeuten können oder noch mehr machen können. Von unserer Seite her, es gibt keine zweite Chance. Es wird vergehen. Das sieht man an einer Tropfe, wo da so runter Tropfe von der Weltkugel. Die Welt wird vergehen. Alles, was wir in dieser Welt erreichen können, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und ich finde, es ist gut, dass es so ist. Weil könnte es was Schlimmeres geben, als dass die Welt mit ihrer Begierde ewig dauern würde. Wenn eine Bank kurz davor ist, Konkurs anzumelden, dann würde doch kluge Menschen dort kein Konto eröffnen. Wenn ein Fundament unsicher ist, dann werden einsichtige Bauern einfach nicht weiterbauen. Und wenn wir uns auf die Welt konzentrieren, so ist das, als wenn wir jetzt die Liegestühle auf der Titanic sortieren. Und deswegen lebe verständige Menschen nicht für die Welt, die vergeht. Dass die Welt vergeht, ist auch unsere persönliche Wirklichkeit. Ich als Teil dieser Welt werde vergehen und muss vergehen. Oder von der Titanic-Sprache ganz drastisch untergehen. Und wenn ich mich in meinem Begehren an das, was in der Welt ist, binde, dann gehe ich mit ihr gemeinsam unter. Deshalb ist es besser, wenn wir uns an Werte orientieren, die über diese Welt hinaus Bestand haben. Es ist besser, Schätze zu sammeln, die nicht vergehen. Johannes setzt der beschriebenen Vergänglichkeit folgenden Satz gegenüber. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Die an Jesus glaube, besitze das ewige Leben. Sie gehören nicht mehr dieser Welt an. Sie sind in Verbindung mit Christus in der Herrlichkeit. In dieser Welt sind sie seine Vertreter, weil wie der Vater Jesus in die Welt gesandt hat, so hat er auch uns in die Welt gesandt, um wie er hier seinen Willen Gottes, also seinen Wille zu tun. Und hier geht es nicht um Absonderung, Verurteilungen von anderen, weil sie selber sind gefangen in dieses Weltsystem. Es geht auch nicht um Menschenhass. Wir hassen die Sünde und nicht den Sünder. Beides zusammen, Gehorsam gegen Gott und Dank, halte uns aber in der Liebe des Vaters. Wo die Grenze des Verfallenseins an die Welt beginnt und wann unser Leben unvereinbar mit der Liebe des Vaters ist, lässt sich nicht so einfach mit Verhaltensregeln oder Verbote und Gebote bestimmen. Vielleicht würde uns Johannes, wenn man ihn fragen würde, was er denn hier gemeint hat oder was machen sollte, würde uns auf die Frage die Antwort geben, du weißt es selber am besten. Du weißt am besten, ob deine Grundgesinnung eine Gesinnung der Liebe zur Welt oder der Liebe zum Vater ist. Kurzes Beispiel, die Liebe zur Welt fragt, wie weit darf ich gehen? Die Liebe zum Vater fragt, wie kann ich dir dienen? Die Erfüllung unseres Lebens besteht darin, dass wir den Willen Gottes tun. Darin liegt das wahre Glück und der wahre Friede. Wer mit dieser Gesinnung lebt, der kann die Güter dieser Welt genießen. Und wir wissen längst, was gut ist, denn es wurde uns schon oft genug erzählt und gesagt. Aber es bleibt ein lebendiges Geschäft, es uns immer wieder zu vergegenwärtigen. Zum Ende der Predigt möchte ich noch Folgefrage an euch richten oder an dich richten. Sind wir, bist du bereit, dich konsequent von der Gesinnung dieser Welt zu lösen? Weißt du, ob dein Leben in Ewigkeit Bestand haben wird? Oder wird alles, was dir im Leben wichtig und bedeutungsvoll war, vergehen? Nur wer Jesus als sein persönlicher Retter kennt, hat hier oder kann hier eine positive Hoffnung haben und eine Antwort finden. Amen. Ich würde noch beten. Ja, Vater, es ist schon interessant, in was für eine Welt du uns stellst, in was für Situation du uns stellst, mit den ganzen Sachen, die um uns rum sind. Aber ich bitte dich dafür, dass du uns zu dir ziehst und uns ganz nah bei dir führst, dass wir lernen, einfach in deiner Liebe zu leben, dass wir lernen, auch Nein zu sagen und lernen zu unterscheiden, was gut ist für uns und was nicht gut für uns. Und ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und uns auf dem Weg begleiten wirst. Amen.